Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
In der Reihe Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, stellen wir Ihnen heute die Shortlist der 5 Stipendiatinnen der Mörderischen Schwestern vor. Christiane Bartelsen und Ruth Ralf präsentieren einen Ausschnitt aus ihrer Reihe Anmuk und Margot. Im anschließenden Interview erzählen die beiden Autorinnen mehr über die Nominierung, die Idee zum Roman und ihre Arbeit als Autorinnen. Bleiben Sie also dran.
Ein Blutbad. Anders ließ es sich nicht beschreiben. Blut hinter der Türschwelle, Blut auf dem Parkett, Blutspritze auf den Buchrücken in den Regalen aus Nussbaumholz. Von der Tür führten blutige Schlieren bis zu dem mächtigen Tisch mitten im Raum. Und dort die Frau. Sie lag mit weit ausgestreckten Armen und Beinen auf der Tischplatte. Mit den Fingerspitzen der rechten Hand berührte sie ein Buch, das zusammen mit einem polierten Holzapfel und einem Silberfeuerzeug auf dem Tisch drapiert war, was den Eindruck einer sorgfältigen Komposition vermittelte. Mitten in ihrem Herzen steckte die Tatwaffe, ein kleiner Dolch. Das alles erinnerte Anmuk an ein altes Stillleben. Als Kontrast zu dem vielen Blut an der Tür und auf dem Weg durch die Bibliothek wirkte dieses Arrangement erstaunlich sauber, dachte sie, und wandte sich dann den Blutflecken auf dem Boden zu. Sie waren unregelmäßig und verwischt, so als hätte jemand versucht, die Spuren zu beseitigen. »Hat jemand das Blut weggeputzt?«, fragte Anmuk verblüfft. Laurent, ihr neuer Chef, deutete auf eines der schmalen Lesepulte, die überall im Raum verteilt waren. »Sieht ganz danach aus.« Anmuk entdeckte unter dem Pult ein zusammengeknülltes, ehemals weißes Stück Stoff. »Das nimmt sich die Spurensicherung gleich vor«, erklärte Laurent. »Aber auf den ersten Blick hat Belger es als eine von diesen Mönchskutten identifiziert.« »Meinen Sie, das war...« »Der Mörder?«, vollendete Laurent ihren Satz. »Möglich wäre es.« Die Haare der Frau lagen glatt und seidig auf dem Tisch. Sie hatte Unterwäsche am Leib, sonst nichts. Aufreizende Unterwäsche, die sich in raffinierten Spitzen um die Brüste der Toten schmiegten. Anmuk stutzte. »Hat jemand das Kleid oder den Anzug der Frau gesehen?«, rief sie. Überraschte Gesichter. Kopfschütteln. Noch ein Puzzleteil, das zugeordnet werden musste. Die Todesursache schien eindeutig. Eine massive Bauchverletzung, herbeigeführt durch einen tiefen Stich. Und etwas darunter, auf dem linken Oberschenkel, eine große Schnittwunde. Was das Ausmaß an Gewalt betraf, so stand dieser Mord den letzten Fällen, die Anmuk noch in Brüssel bearbeitet hatte, in nichts nach. Was hatte die Frau nur in der Bibliothek gewollt? Hatte sie sich mit ihrem Mörder hier bewusst getroffen? Aber warum? »Du bist so schnell«, ermahnte sie sich, und sofort hatte sie wieder Montys tiefe Stimme im Ohr. »Sammle die Fakten, dann zieh deine Schlüsse daraus.« »Monty, sie hätte einiges darum gegeben, wenn ihr Mentor und alter Freund hier wäre. Aber Monty war in Bristol und kämpfte mit der Bürokratie. Völlig unvermittelt stand ihr plötzlich John vor Augen. In ihrem Kopf hörte sie ihn sagen, »Kathleen und ich erwarten ein Kind.« »Ach nein, nicht jetzt. Damit würde sie sich später befassen.« Entschieden verdrängte sie jeglichen Gedanken an John. »Zurück zu den Fakten.« Noch einmal ließ sie den Blick durch den Raum schweifen. Die ermordete Frau, ausgebreitet auf dem Tisch der Bibliothek. Die Blutlache an der Tür, die breiten Schlieren quer durch den Raum. Das aufgeklappte Buch. Ja, ihr erster Eindruck war richtig gewesen. Es schien alles eine große Inszenierung zu sein. Aber für wen und warum? Anmuk kam eine Idee. Wie so oft im Leben stellten sich auch bei einem Mord die Gegebenheiten von einer anderen Seite dar, wenn man sie aus einer neuen Perspektive betrachtete. Also ging sie auf die Treppe zu, die zu einer Art Galerie führte. Die Treppe knarzte leise, als Anmuk nach oben stieg. Von der Empore aus wirkte der Raum größer, gewaltiger. Sie kam sich ein klein wenig vor wie am Steuer eines Segelschiffs, wie eine Kapitänin, die den Zweimaster durch das Meer der Bücher und Gelehrsamkeit steuerte. Und der Grausamkeit. Hatte dieser Ort eine spezielle Bedeutung? Warum nicht der Altarraum, die Kapelle oder eine Stelle draußen im Park? »Ist die Tür immer verschlossen?«, rief sie dem Abt zu, der sich beleidigt in eine Ecke verzogen hatte und mit verschränkten Armen missmutig zusah, wie ihre Kollegen ihre Arbeit verrichteten. »Nein, warum auch?«, gab er zurück. »In diesen Teil des Klosters kommen in der Regel nur die Mitglieder unseres Ordens. Aber so eine Gala findet nicht jeden Tag statt. Haben Sie es nicht für nötig gehalten, heute den Zugang zu versperren? Der Mann hob die Schultern. Wir vertrauen unseren Gästen. Und schließlich setzen wir voraus, dass alle über ein gewisses Niveau verfügen und sich zu benehmen wissen. Anouk seufzte. Mindestens einer ihrer illustren Gäste hat sich entschieden, sich nicht an den Ehrenkodex zu halten.
Margot hörte das Knacken der alten Drehbrücke, die mit dem hereinströmenden Wasser der Flut geöffnet wurde. Sie schmiegte sich an Eve. Erst jetzt, am Morgen, wurde ihr bewusst, was sie vermisst hatte. Wie lange war ihre letzte Begegnung her? Seit sie vor 2 Jahren die alteingesessene Hafenkneipe Café du Port übernommen hatte, wechselten sie zwischen Freundschaft und Affäre. Die Kneipe lag nur ein paar Schritte vom Hafen entfernt. Die Metallbrücke schob sich gemächlich mit lautem Klackern und Klopfen zur Seite und die Fischerboote, die im Hafenbecken gewartet hatten, tuckerten langsam durch den Kanal. Kurz nach 6:30, dachte Margot. Und das wusste sie deshalb so genau, weil die Öffnungszeiten ihrer Kneipe sich nach der Flut richteten. Nach der Ankunft der Fischer. Eve drehte sich um und streichelte ihren Bauch. Wirst du jetzt das Catering für die Gala übernehmen? Er meinte die Spendengala zugunsten eines neuen Museums für eine Stickerei aus dem Mittelalter, der Tapisserie de Bayeux. Das Pressebüro des Museums hatte Margot kontaktiert. Sie hatte keine Ahnung, wie sie auf das Café du Port gekommen waren, aber ein größerer Auftrag würde ihr durch den Herbst helfen. Ich weiß nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Es kommen an die 300 Leute, darunter ziemlich viel Prominenz. Eve begann sie zu kitzeln. Prominenz? Meinst du den Bürgermeister von Bayeux oder den Journalisten von West France? Eve musste lachen. Margot wand sich und überlegte. Tatsächlich waren in ihrem kleinen französischen Bistro in New York ganz andere Persönlichkeiten ein- und ausgegangen. Sie schob Eves Hände weg, setzte sich auf und griff nach ihrer Brille. Übrigens kommen nicht nur Promis, sondern auch jede Menge Millionäre. Eve war Bootsbauer, womit sein Budget oft auf Kante genäht war, allerdings unter anderem deshalb, weil er sich nicht selten selber freinahm, um ein paar Tage herumzusegeln. Aber im Ernst, ich habe noch nie eine so große Veranstaltung betreut. Ach komm, du bist ein alter Kneipenhase und hier ist alles viel kleiner und unwichtiger als in New York. Ich könnte dein Törtchenchauffeur sein, schlug er vor. So fühlte sich Beziehung also an, dachte sie kurz, während sie aus dem Bett stieg. Sie schob den Gedanken beiseite und spürte, wie die Kälte ihre Waden hochkroch. Sie fröstelte hier immer. Die Steinmauern waren feucht und der Kamin gab nicht genug Wärme nach oben ab, egal wie viel sie heizte. Und seit die Preise für den Stier sich verdoppelt hatten, war sie ohnehin gezwungen, sich die Holzscheite gut einzuteilen. Sie stieg die schräge Treppe hinunter, schritt durch den dunklen Gastraum, blieb vor einem der deckenhohen Fenster stehen und blickte auf den Kanal. Dass zum Herbst hin immer weniger Gäste in ihre Kneipe kamen, war ein weiterer Grund dafür zuzusagen. 300 Leute. Das Catering konnte sie mit Pierrette vorbereiten, aber wie sollte sie die Häppchen verteilen? Sie würde sich Studenten dazu holen müssen. Wie viele? 7 oder 8? Gerade als sie sich mit ihrem Kaffee gesetzt hatte, klopfte es leise an die Tür. Margot rührte sich nicht. Sie hatte sich vorgenommen, strikt an ihrer Routine festzuhalten, um nicht den Tag über zerstreut und gehetzt zu sein. Und der Kaffee im dunklen Saal gehörte nun einmal zur Routine. Doch aus dem höflichen Klopfen wurde zunehmend ein verzweifeltes Bollern. Kurz darauf hörte sie Eve von oben rufen, »Hörst du den Lärm nicht, Margot?« Sie seufzte, ging zur Tür und drehte den Schlüssel um. »Wir haben noch nicht«, begann sie, kam aber nicht weiter. »Oh, endlich, thank God!« Vor Margot stand eine Frau, etwas jünger als sie selbst. Ihre rötlich-braunen Haare klebten ihr im Gesicht und ihr Mantel war viel zu dünn für das windige Regenwetter. »Entschuldigen Sie bitte, das ist so nett, dass Sie aufmachen. Da hinten hatte ja alles zu. Ich...« »Ja, ja, schon gut, jetzt kommen Sie doch erst mal rein«, antwortete Margot und beeilte sich, die Tür zu schließen, bevor die nächste Böse gegen die Wand krachen ließ. Die Saison war eigentlich vorbei, aber inzwischen kamen die Touristen ja bis in den November hinein. »Ich hatte eine Autopanne. Könnten Sie vielleicht jemanden anrufen?« »Oh, sorry, ich heiße Anouk.« »Margot Moulin.«
»Hallo Christiane, hallo Ruth.«
»Hallo Heike.«
»Moin.«
»Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Platzierung auf der Shortlist der Stipendiatinnen bei den Mörderischen Schwestern. Wie habt ihr euch denn eigentlich gefühlt, als die Nachricht bei euch ankam?«
Wir haben uns super gefühlt. Wir haben gedacht, wow, gleich auf der Liste eingereicht, das ist unser erster Krimi. Also ist nicht mein erster Roman und auch nicht mein erstes Buch. Ich habe auch noch ein anderes Buch, was nicht veröffentlicht ist, an dem ich gerade noch schreibe. Und das ist natürlich toll, eine Motivation zu haben, weiterzumachen. Ich habe mich ja vor 4 Jahren selbstständig gemacht und angefangen zu schreiben. Und jetzt habe ich dann nochmal darüber einen totalen Kick gekriegt, alles zu Ende zu schreiben. Und das ist einfach schön, so eine Anerkennung zu bekommen. Super.
Gut. Ja, ich war auch super glücklich natürlich. Ich bewege mich normalerweise im Bereich Kinderbuch und schreibe Kinderromane. Das ist mein erstes Erwachsenenbuch, an dem ich arbeite und es macht riesig Spaß und das war eine tolle Bestätigung. Also ich war auch unheimlich stolz und glücklich.
Und eingereicht habt ihr ja das Projekt Anouk und Margot, aus dem wir eben schon was gehört haben. Es ist eine Britin mit französischen Verbindungen und eine Französin in Bayeux. Seid ihr privat auch ein bisschen frankophil?
Ja, sehr. Also ich bin schon als Kind in Frankreich gewesen im Urlaub und auch die letzten Jahre oder überhaupt eigentlich in meinem Erwachsenenalter oft hingefahren und reise gern nach Frankreich. Also egal in welche Region, ich mag das Land unheimlich gern.
Ja, ich bin ja als Kind nach Frankreich gezogen. Meine Mutter hat da eine neue Familie gegründet und insofern bin ich in Frankreich zur Schule gegangen und aufgewachsen. Und für mich ist Frankreich die zweite Heimat, vor allem die Normandie, wo wir gelebt haben. Und also durch Paris fährt man ja auch immer und ich liebe auch Südfrankreich. Das kenne ich aber nur aus dem Urlaub, die Ardèche, die Provence. Und das ist eigentlich nochmal ein anderes Land, aber ich fühle mich überall in Frankreich wie ein Fisch im Wasser. Also ist einfach mein Zuhause auch.
Genau, mit Normandie hast du ja eben ein gutes Stichwort gegeben. Was fasziniert euch denn eigentlich an der Normandie?
Eben, die Normandie ist sehr speziell, also jede Region in Frankreich ist sehr speziell und hat ihren Dialekt, ihre Dialekte, ihr Essen, ihre Eigenschaften. Und die Normandie ist geprägt von so einer sanften Landschaft und dann gibt es diese riesigen Strände, viele Bauernhöfe. Die Normandie ist auch bekannt für die vielen Kühe und die Apfelbäume, deswegen trinkt man da auch gerne Cidre und Calvados. Und jetzt wird es langsam touristischer. Also es gab schon immer diesen D-Day-Tourismus, weil dort ja die Landungsstrände sind, wo die Amerikaner und Belgier und Engländer angelandet sind. Und dieser D-Day-Tourismus, der hat in den letzten 10 Jahren nochmal wahnsinnig zugenommen. Aber als Urlaubsland ist die Normandie also rein D-Day-frei sozusagen. Ich sag mal, der Bretagne-Tourismus hat sich so ein bisschen in die Normandie verschoben, dass jetzt auch Leute kommen, die einfach schöne Strände haben wollen, die früher vielleicht mehr in die Bretagne gefahren sind, was jetzt so ein bisschen überlaufen ist. Also das ist im Kommen, es entwickelt sich. Aber das mochte ich eben immer, dass die Normandie so ein bisschen zurückgezogen ist und noch nicht so bekannt für alle.
Ja, ich mag auch Caen, diese alte Stadt halt.
Ja, die Städte sind halt fast alle zerstört und zerbombt gewesen natürlich auch. Also das ist so ein Nachkriegsstädte fast nur noch. Und ich mag diese ganze Mischung von Stränden und Neubauten, aber auch natürlich alten historischen Städten und so. Das ist einfach toll. Und es liegt gegenüber von England, was ich auch immer schön fand, war für mich dann auch immer als Kind so ein Sehnsuchtsort.
Und die Recherchen zum Teppich, worum es ja in eurem Krimi geht, die haben euch nach Bayeux geführt. Wie ist das eigentlich? Man steht vor einem mittelalterlichen, ja, handwerklichen Objekt. Wie fühlt man sich dabei?
Also ja, ich habe den Teppich 2-mal live gesehen. Einmal mit Christiane, dann im Zuge unserer Recherchen und einmal noch vor Jahren davor. Und ich finde das überwältigend, vor allem wenn ich mir klar mache, dass der Teppich über 1000 Jahre oder um die 1000 Jahre alt ist. Und wie viel der auch mitgemacht hat, wurde auseinandergeschnitten und also... Wenn man das vorsteht, das ist wie so ein Sprung in die Zeitgeschichte. Das finde ich sehr faszinierend. Also wenn ich überlege, durch wie viele Hände dieser Teppich gegangen ist und obwohl der auch schon sehr erforscht ist, gibt es immer noch Lücken, die man nicht kennt und Geheimnisse und Deutungsmöglichkeiten. Das ist unglaublich spannend. Also das fand ich toll. Und ich fand, wir haben im Zuge unserer Recherchen auch mit einem Professor in Kiel gesprochen, der auf den Teppich spezialisiert ist. Und danach schaut man ihn dann, als wir ihn dann nochmal angesehen haben, schaut man ihn auch wirklich nochmal mit anderen Augen an. Das war sehr spannend.
Genau, der hat ja zum Beispiel in diesem Kevin Costner-Film, hat er ja minutenlang den Vorspann ausgefüllt. Ne? Der wurde ja abgefilmt. Die Länge des Teppichs, könnt ihr die nochmal sagen?
60 oder 70 Meter.
Genau, der muss unheimlich lang sein. Ich habe ihn leider noch nie im Original gesehen. Ich war damals nicht in dem Museum. Ja, und irgendwie, ja, kann man sich da auch wirklich schöne Geschichten drumherum ausdenken, ne?
Ja, bei mir haben nicht die Recherchen zum Teppich geführt, sondern der Teppich zu den Recherchen, weil der Teppich auch so ein bisschen, also wir haben 7 Kilometer davon entfernt gelebt und natürlich, wenn Besuch kam, sind wir immer dahin gefahren und so. Und für mich war es dann erstaunlich, weil ich mich als Jugendliche jetzt nicht so damit befasst habe, was wir jetzt noch über unsere Recherchen dazu gelernt haben und was für eine Geschichte dieser Teppich hat, dass Napoleon den schon haben wollte und was in den ganzen Kriegen mit dem Teppich passiert ist, wo der aufbewahrt wurde. Und dass die Nazis Interesse an den Teppich hatten und eine ganze Kommission dahin geschickt haben in den 40er Jahren. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte für ein Kunstwerk.
Genau, und eure fiktiven Figuren, Anouk ist fiktiv, ne? Oder hat die ein reales Vorbild?
Nein, die ist fiktiv. Alle Figuren sind fiktiv.
Und die Polizei irgendwie, die ist ja mit ihren Zuständigkeiten auch ein bisschen anders aufgestellt als die Deutschen. War es denn eigentlich schwierig für euch, halt so an diese Informationen halt zu kommen, wer wann wo halt kommen würde?
Also wir sind ja noch in der Arbeit an dem Roman, an dem Krimi und noch mitten in den Recherchen. Also bisher war das alles, sind wir gut vorangekommen. Hilfreich ist auch, dass Christiane eben wirklich den familiären und freundschaftlichen Bezug direkt in diese Region hat und eben wir uns da auch immer wieder mit Fachpersonal austauschen können. Und wir sind auch noch dabei. Also es ist ganz spannend, weil sich das System ja auch nochmal unterscheidet von Deutschland.
Ja, also da ist eben wichtig, dass es einmal diese Police gibt und dann die Gendarmerie. Und das eine ist dem Militär unterstellt und das andere dem Innenministerium. Und diese ganzen Zuständigkeiten muss man so ein kleines bisschen im Hinterkopf haben. Also auch, dass es in Bayeux zum Beispiel in dem Sinne keine Mordkommission gibt, dass die Gendarmerie da ermittelt und die Richter aber wiederum in Caen sitzen. Also dass da die Verbindung ist. Und bei den einen ist es ja so, die dem Verteidigungsministerium unterliegen, die haben ja auch so Dienst, gerade wie beim Militär und die andere eben nicht. Also das muss man natürlich alles nochmal checken. Also ich glaube, die deutschen Leser werden das so nicht wissen, aber wir für uns im Hinterkopf müssen das natürlich nochmal prüfen, ob das so stimmt. Und wenn es in Bayeux keine Mordkommission gibt, dann gibt es bei uns im Buch vielleicht doch eine Mordkommission, sodass nicht immer alles über Caen laufen muss.
Und bei euren bisherigen Recherchen, was war denn da bislang das wirklich Verrückteste, was ihr da herausgefunden habt?
Also in Dänemark, in einem Kloster, im Kloster Börklum, da gibt es eine handgestickte, originalgetreue Kopie. Und wir haben die noch nicht gesehen, das haben wir für dieses Jahr auf dem Zettel. Das werden wir machen und dahin reisen, aber das fand ich unglaublich spannend. Ist ja auch ein Stückchen auseinander, voneinander entfernt. Also das fand ich wirklich toll. Und nach wie vor, wir haben es schon erwähnt, eben wirklich, dass der Teppich 1000 Jahre alt ist und immer noch anzusehen ist. Also das finde ich nach wie vor Wahnsinn. Also das beeindruckt mich immer.
Allein schon die Religionskriege und wo der Teppich dann aufbewahrt wurde und dann hatten die Probleme mit Motten und weiß der Geier, dann haben sie es unsachgemäß aufbewahrt. Also es ist Wahnsinn, dieser Teppich. Wirklich.
Und wenn ihr ihn jetzt so anguckt, sind da tatsächlich noch Spuren von dieser Misshandlung?
Also das kann man jetzt nicht sehen. Früher habe ich im Museum, war man näher dran an dem Teppich, jetzt hängt er ja hinter Glas. Und kann das so nicht sehen. Also das sieht man dann in der Ausstellung, in der Dokumentation, wo mit Zoom Fotos gemacht werden, dass da eben Mottenlöcher und sowas gewesen sind. Und die sind zum Teil ja auch restauriert worden. Und jetzt soll der Teppich ja nochmal restauriert werden auf eine ganz andere Art. Aber natürlich wurde also auch unsachgemäß irgendwie restauriert im Laufe der Jahrhunderte.
Naja, die Technik entwickelt sich ja auch da weiter, ne? Genau, kommen wir mal zu Margot. Die führt ja jetzt so eine Kneipe, ne? Habt ihr sie dahin platziert? Habt ihr da irgendwie ein lebendes Vorbild gehabt oder auch komplett ausgedacht?
Also bei mir ist es so, dass es bei meinen Figuren immer Einflüsse von realen Personen gibt, also Einflüsse, Elemente davon. Und sie werden natürlich dann aber weiterentwickelt oder erfunden und übernehmen dann Elemente. Also bei Margot ist es schon so, dass es ein kleines bisschen ich bin, weil ich habe mir allerdings immer mit meiner Mutter so ein Kuchencafé gewünscht und nicht so eine, ich habe mich nicht so als Kneipenfrau gesehen, aber ich fand es jetzt ganz schön, dass Margot da so eine Kneipe hat, wie man sie sich noch wünscht in Frankreich und die ja leider auch dem Verschwinden zum Teil anheimfallen, weil die gar nicht mehr in diesem Maße überleben können. Es wird ja viel auch über Ketten übernommen. Also auch in der Normandie ist diese Franchising, das geht ja auch nicht an denen vorbei. Also so eine richtige urige französische Hafenkneipe eben, habe ich mir vorgestellt. Und da ist die die Margot, und die haben wir ja dann zusammen entwickelt, wie wir all unsere Figuren zusammen entwickelt haben.
Genau, sie ist ja auch irgendwie nicht von vornherein richtig begeistert, dass sie jetzt plötzlich Ermittlerin wird. Wenn ihr jetzt, also ihr beiden, plötzlich in so einen Kriminalfall verwickelt werden würdet, welche Rolle würdet ihr denn eigentlich einnehmen?
Also auf jeden Fall nicht die des Opfers. Aber mich treibt immer, ich bin schon sehr neugierig und ich wäre, glaube ich, so im Sinne von Miss Marple schon dabei, würde das spannend finden, Hintergründe aufzudecken, Fragen zu stellen, mit Personen zu sprechen, selber so ein bisschen, also ich wäre die neugierige Laien. Das fände ich spannend. Und wir sind auch so ein bisschen, Anouk ist natürlich Kommissarin, die haben wir wirklich im System verankert. Aber eben mit Margot haben wir diesen anderen Charakter geschaffen. Wir wollten einfach beide Welten auch zusammenbringen. Also das war uns auch wichtig.
Und Christiane, was würdest du einnehmen?
Also ich würde auch eher Analysearbeit und Hintergrundrecherche übernehmen. Also Recherche für einen mache ich total gerne. Bei Action-Szenen bin ich mir eben nicht sicher, ob ich sportlich genug bin, um den Leuten hinterher zu rennen. Also da sehe ich mich eher als Verfolgerin mit dem Einsatzwagen, gerne am Steuer.
Ja, auch eine Möglichkeit, genau. Wie habt ihr denn überhaupt eure Figuren, hast ja eben gerade gesagt, Ruth, dass ihr die zusammen entwickelt, aber wie entscheidet ihr euch, welche Figuren wirklich nötig sind? Welche müsst ihr denn entwickeln?
Also die Hauptfiguren Anouk und Margot waren da und eben, wie Christiane schon sagte, da fließt halt schon einiges mit rein. Also bei Christiane viel von in Margot und bei mir ist Anouk eher die Person, aus der ich schreibe. Aber alle anderen Figuren haben sich tatsächlich natürlicherweise aus der Geschichte ergeben. Also wir haben, also keine der Figuren ist am Reißbrett entstanden. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir brauchen den und den und den, sondern wir sind von diesen beiden Frauen ausgegangen. Und das war auch das, was uns gereizt hat. Zwei völlig unterschiedliche Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die sozusagen mit einem Mord oder mit einem Kriminalfall konfrontiert werden. Aus unterschiedlichen Gründen. Die eine Kommissarin, die andere wird reingezogen. Und das war so der Reiz. Und dann sind die anderen Figuren natürlich mit der Geschichte auch gewachsen. Also das, während wir den Plot entwickelt haben.
Genau, wir haben uns so ein bisschen überlegt, eben um den Teppich herum, was gibt es da für Leute, die auftauchen oder um ein Kloster herum. Also wir hatten auch so die Orte und dann natürlich ein paar Figuren standen uns dann direkt schon vor Augen. Also ich glaube, es fällt uns beiden leichter, Figuren zu entwickeln als einen Plot. Und wir haben eher die Figuren vor Augen gehabt und dann den Plot entwickelt und haben uns wirklich sehr, sehr lange, monatelang getroffen und gearbeitet an den Figuren, wer da noch drin vorkommen könnte und wie der Plot funktionieren könnte. Und dann greift das alles so ineinander.
Ja, es gibt ja immer diese zwei Unterschiede, ne? Also manche, die haben sofort halt den Fall vor Augen halt und platzieren dann ihre Figuren rein oder eben andersrum. Sind ja zwei Arten, ne?
Ja.
Ja, wie flott geht euch denn dann eigentlich so das Schreiben und vor allen Dingen hier so eine blutige Sache aus der Feder?
Ach, das funktioniert ganz gut. Also wir, also das Herumspinnen, das fällt uns beiden leicht und auch sehr leicht zusammen. Also wir haben da einfach viel Spaß und auch viele Ideen werfen uns die Bälle zu. Was den Plot wasserdicht zu entwickeln, das ist der Teil, wo wir richtig, richtig Arbeit reinstecken. Also die Figuren sind eher so, also das ist der Spaßfaktor und dass aber alles wasserdicht stimmt, ineinander greift, auch logisch ist, auch aus den Figuren heraus logisch motiviert wird, das macht auch unheimlich Spaß, aber da sitzen wir, haben wir wirklich viele Stunden Arbeit reingesteckt oder sind auch noch dabei, wir sind ja noch in der Arbeit drin, also da entwerfen wir Szenenpläne, die detailliert sind, gucken, wie was ineinander greifen kann. Weil ich finde nichts schlimmer als ein Krimi, wo man dann die Motivation nicht nachvollziehen kann. Also wo man nicht versteht, warum macht er das jetzt eigentlich oder warum hat er das gemacht. Oder selbst bei Dialogen, wenn Menschen in Romanen unlogisch reagieren oder so. Ich finde, das muss so ausgereift sein und da stecken wir wirklich viel Arbeit rein.
Ja, nochmal zurück zu den Schauplätzen. Also wenn ihr jetzt eure Schauplätze nochmal vom inneren Auge habt, Kloster, Bibliothek, ne, Labor, was wäre denn eigentlich für euch der unheimlichste Ort, wenn ihr dort nachts alleine wärt?
Ich glaube, wir finden die alle unheimlich, aber Ich finde das Kloster, das ist so ein bisschen Umberto Eco-Atmosphäre. Und wenn ich mir vorstelle, also obwohl ich selbst, ich war in einer katholischen Jugendgruppe, obwohl meine Eltern überhaupt nicht religiös sind. Ich bin da so reingerutscht und habe das eine oder andere katholische Wochenende auch in so einem Kloster verbracht und habe da eigentlich überhaupt nichts Düsteres. Aber die Vorstellung, dass man dann alleine da nachts ist, finde ich schon ein bisschen gruselig. Wir waren auch mal einmal am Mont Saint-Michel oben bei den Mönchen. Und das war wirklich, also da ist ja alles so in Stein gehauen in diesen Felsen. Und wenn wir dann nachts aufs Klo gegangen sind und mussten dann irgendwie 100 Meter weit zur Toilette, das ist schon faszinierend. Und so stelle ich mir die Atmosphäre auch vor im Kloster. Also das wäre so mein Ort.
Ja, bei mir wäre das auch das Kloster, ganz definitiv. Mein Vater ist Pastor und ich bin neben einer alten Kirche aufgewachsen und kam dann natürlich auch zu unterschiedlichen Zeiten in diese Kirche, die sonst normalerweise geschlossen war. Deswegen kann ich mir diese Atmosphäre dann vom Kloster, das habe ich so direkt vor Augen, dunkle Nischen und Ecken, der Geruch, das knarzende Holz. Also das fand ich, würde ich auch sagen, das wäre für mich der unheimlichste Ort.
Genau, also unheimlich wird es ja immer erst, wenn irgendwas Unerwartetes kommt, ne? Wenn plötzlich so eine Diele knarrt, dann weiß man, da ist was.
Wir sind ja auch beide mit Fantasie gesegnet, deswegen, das ist in manchen Fällen dann gar nicht so gut. Nachts über den Friedhof gehen oder so, das kann einem dann manchmal im Wege stehen.
Ja, und dann hatte ich gedacht, okay, zwei Leute schreiben einen Krimi. Wie funktioniert das? Also schreibt ihr dann etwas, schickt der anderen das oder arbeitet ihr über so eine Dropbox halt so, wo jeder dann halt seine Kommentare in die andere Texte halt dann so reinschreibt? Also wie macht ihr das?
Also wir setzen uns zusammen und legen die Szenen fest, den Kapitelplan, also dass wir einfach erstmal ein Stück weit wissen, was passiert, beziehungsweise haben wir auch den ganzen Krimi auch schon fertig geplottet mittlerweile. Aber gehen das dann nochmal Stück für Stück durch und dann verteilen wir, wer welche Szene schreibt, welches Kapitel. Und dann schicken wir uns das gegenseitig zu und lektorieren uns gegenseitig. Also wir machen ja auch beide Lektorat und das macht auch Riesenspaß. Also da sind wir wirklich, da schicken wir manche Szenen, haben wir irgendwie 20, 30 Mal überarbeitet, bis wir beide richtig zufrieden sind. Also wenn wir beide sagen, so jetzt ist es rund, dann kommt der nächste Teil, aber da sind wir relativ kritisch. Also da gehen wir wieder und wieder drüber, zeigen das auch zwischendurch Freundinnen, Freunden, geben das zum Lesen raus und bitten um Feedback. Also das ist uns wichtig, dass da alles stimmt.
Der Vorteil ist, dass wir ja beide auch lektorieren und wir haben unsere Texte schon immer uns gegenseitig gezeigt, viele Texte. Und da haben wir Erfahrungen, da sind wir auch einfach flott drin, die andere dann zu korrigieren. Und eben, das ist gut. Wir haben eigentlich schon lektorierten Text dann. Und wir können da, glaube ich, ganz gut auch Abstand nehmen von unserem Text. Manchmal streiten wir uns über ein Wort, aber sonst sind wir meistens irgendwie auch relativ schnell einverstanden. Genau. Also das funktioniert ziemlich gut. Oft sitzen wir auch stundenlang zusammen und also vor Ort. Also das ganze Plotten, da haben wir uns immer getroffen.
Ja, wenn das möglich ist, ne? Wenn ihr nicht zu weit auseinander wohnt, genau. Wann habt ihr denn eigentlich beschlossen, zusammen diesen Krimi zu schreiben?
Ja, wie gesagt, ich habe mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und ich habe jahrelang beim Carlsen Verlag gearbeitet. Und obwohl ich vorher ein Kinderbuch geschrieben habe und jetzt an einem Erwachsenenroman arbeite, habe ich mich total gefreut, als Ruth mich gefragt hat, ob wir einen Krimi schreiben. Ich habe mich gar nicht als Krimi-Autorin gesehen, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel, aber ich habe gleich Lust gehabt, einmal wegen dem Thema Normandie und Teppich und den Figuren und dann vor allem wegen unserer Zusammenarbeit, weil das so gut klappt und wir uns so schön ergänzen auch, das ist so schön. Und erstaunlicherweise passt es ja auch vom Schreibstil her gut zusammen. Also das ist jetzt nicht huch, 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 man erkennt sofort, wer was geschrieben hat, sondern das ist, geht einfach gut ineinander. Sehr schön.
Ja, in meinen anderen Buchprojekten, da schreibe ich ja allein in der Regel und bin da sozusagen der Boss oder die Göttin, die überlegt, wo es lang geht. Und das schätze ich an der Zusammenarbeit mit Christiane einfach sehr, sich im Team abzustimmen. Und eben, wie Christiane schon sagte, wir ergänzen uns sehr. Und sie hat immer wieder Ideen oder Vorschläge, die mich überraschen, wo ich denke, oh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das finde ich richtig, richtig toll. Und andersrum ist es genauso. Und das ist unheimlich schön, gemeinsam so ein Werk zu erschaffen. Also ich Ich finde, das macht richtig glücklich, einfach wenn das so Hand in Hand geht. Und klar gibt es auch mal Reibereien oder wir diskutieren auch mal. Aber das ist immer so, dass wir am Ende einen Kompromiss finden. Und das finde ich sehr wertvoll.
Ich bin auch der Meinung, im Team ist man auch stärker als alleine, weil eben verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen und man kann wirklich gucken, halt so, was ist jetzt das Beste fürs Projekt?
Ja, genau.
Wie wichtig ist es euch denn eigentlich, mit euren Krimis auf reale Missstände hinzuweisen? Wir haben eben schon gehabt, halt, dass die richtigen Hafenkneipen verschwinden oder eben halt auch Tourismus.
Also erstmal machen wir Unterhaltungsliteratur aus Leidenschaft. Das ist uns wichtig. Das ist mal so das eine. Aber das andere ist eben auch wichtig, dass wir eben keine rosarote Brille aufsetzen. Also wir machen jetzt nicht Werbung für die Normandie, sondern wir finden das wichtig, auch zu zeigen, wo gibt es Schwierigkeiten, wo gibt es Missstände. Aber das ist immer verknüpft mit den Figuren, also an die Figuren angebunden. Da gibt es jetzt keine moralische Keule oder einen Blick von außen, sondern die Figuren erleben zum Beispiel Existenzängste oder Armut. Also das ist uns wichtig, das lebensnah zu zeigen. Also ne, es sterben viele kleine Geschäfte aus. Was macht das mit unseren Figuren? Darüber zeigen wir eben Missstände auf oder schwierige Lebensverhältnisse. Aber es ist trotzdem klar, dass wir Unterhaltung machen. Also das ist immer so ein Balanceakt, denke ich. Aber alles rosa-rot malen, das kommt für uns beide, glaube ich, nicht in Frage.
Genau, und da passiert ja auch viel in der Normandie. Also zum Beispiel, also das Kneipen sterben unter anderem, aber die Bauernhöfe sterben ja auch. Also viele kleine, also die Normandie ist ja bekannt dafür, dass es ganz viele kleine Kuhbauern gab, und die können einfach überhaupt nicht mehr überleben. Also das ist eins, dass Bauernhöfe umgewandelt werden in Feriendomizile, in Wochenendhäuser für Leute aus Paris. Dann gibt es den ganzen Rechtsruck natürlich auch. Andererseits, der Lebensstandard sinkt, viele Menschen haben finanzielle Probleme. Auch die Situation der Fischer ist ein Thema zum Beispiel. Also alles das kann einfließen, haben wir so im Hintergrund mitlaufen und das wird sicherlich auch die Atmosphäre mitbestimmen des Buches, ohne dass es jetzt explizit Thema wird.
Mhm. Dann in eurem Krimi geht es ja um den Teppich von Bayeux und in echt fehlt da ja die letzte Szene, ne, wo man annimmt, dass es die Krönung von William dem Ersten halt darstellen soll. Wenn das tatsächlich geklaut worden wäre, also es steht ja jetzt noch nicht fest, welche Strafe würdet ihr für den tatsächlichen Dieb vorsehen?
Also wir verraten natürlich nichts, was jetzt den Krimi angeht. Und es ist ja eine generelle Frage, ob Strafe irgendwas bringt, ob Rache irgendwie sinnvoll ist, was Gefängnisse überhaupt leisten können. Aber wenn wir jetzt mal frei denken, eine Strafe wäre, das fand ich einen ganz guten Vorschlag, einfach, ja, dass jemand sticken muss. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass jemand einfach meinen ganzen Lebenslauf stickt, fände ich schon ganz spannend mit all den Widrigkeiten, die es da gegeben hat, mit lauter cholerischen Nebenfiguren. Aber ich fände auch eine Szene schön, wo wir beide einen Vertrag unterschreiben, zum Beispiel unseren Buchvertrag. Das wäre toll, da bräuchte man aber auch die Vorgeschichte von uns noch und die ganzen Wirren und Verwirrungen vorher.
Okay, der würde dann auch über 60 Meter halt sich erstrecken, ja?
Genau.
Ja. Anouk und Margot ist ja jetzt als Krimireihe geplant. Wie viele Fälle habt ihr denn so im Sinn? So ganz grob, wenn alles gut läuft.
Also wir haben auf jeden Fall noch Ideen für weitere Krimis. Wir haben die nächsten 2, 3 Plots schon grob angedacht. Also schon Ideen und ja, wollen da auf jeden Fall weitermachen, weil wir an die Hauptfiguren glauben, weil wir die spannend finden. Wir finden es spannend, über Frauen zu schreiben, die jetzt nicht blutjung sind, sondern schon in der Mitte ihres Lebens stehen. Was für die Erfahrungen die mitbringen und es gibt auch einen Haufen Anregungen für mögliche Kriminalfälle.
Ja, wir finden das Duo so schön, dass es auf jeden Fall über ein paar Bände noch trägt.
Genau, also ich durfte ja nur einen Ausschnitt lesen und ich fand also auch, es hat mich wirklich durchaus angesprochen, ich würde es lesen.
Herzlichen Dank.
Das ist doch schon mal schön, eine Leserin haben wir sicher. Toll.
Mit einer ist ein bisschen wenig, da müssten wir noch ein bisschen was drüber erzählen. Okay, wir sind aber jetzt an der Zeit zu Ende. Halt, also obwohl Normandie ist total klasse, der Teppich von Bayeux, der anstehende Krimi. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank, dass ihr euch jetzt hier die Zeit genommen habt und ein bisschen was erzählt habt.
Ja, wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank an dich, Heike.
Ja, herzlichen Dank.
Der Krimi Anouk und Margot von Christiane Bartelsen und Ruth Ralf sind auf der Shortlist für das Stipendiat der mörderischen Schwestern im Jahr 2024. Es geht um den Teppich von Bayeux, der auch im echten Leben die Ermittler beschäftigt. Sie hörten den letzten der 5 Beiträge in der Serie Mordsmotive – ausgezeichnete Krimis, in der die Shortlist der Bewerbungen für das Stipendiat der mörderischen Schwestern vorgestellt wird. Mein Name ist Heike Stepprath und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.